Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Fabian Elsesser. Ich entsinne mich an ein Buch von Max Frisch, das da hieß, der Mensch erscheint im Holozän und das Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, das nennt man, glaube ich, Anthropozän, Raphael, ne?
Ganz genau, Fabian. Das Anthropozän, das beschreibt sozusagen die Tatsache, dass nichts mehr auf der Welt vom Menschen unberührt ist.
Ja, und damit sind wir beim Thema, nämlich beim Klimawandel. Raphael, glaubst du an den Klimawandel?
Oder? Natürlich, Fabian.
Tja, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, der Begriff wäre schon falsch. Eigentlich müsste man Klimakatastrophe sagen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Klimawandel, das ist eine Erfindung, um uns den Lebensstil zu vermiesen. Klimawandel ist Fiktion. Möchte ich jetzt bezweifeln, was es aber wirklich gibt. Fiktion über die Klimathematik und zwar jede Menge Romane. Was war mir überhaupt nicht so klar. Also gut, Filme fallen mir ein. 2012, ne? Von
Emmerich.
Roland Emmerich, genau, unser Katastrophenschwabe. Ne? Aber Bücher, fällt dir da was ein?
Es gibt tatsächlich diese riesige Gattung der Climate Fiction und ein Buch, das mir spontan jetzt dazu einfällt, ist von dem berühmten Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson. Das nennt sich New York 2140 und da geht es halt eben um ein New York circa 100 Jahre später. Der Meeresspiegel ist da angestiegen, die Natur wuchert wild so in New York und ja, da geht es halt eben um so eine Art Überleben in dieser Natur und was das alles mit sich bringt. Ich muss auch an Computerspiele denken, in denen so postapokalyptische Welten immer so als wuchernde, unberührte Natur dargestellt werden. Romantisch auf eine gewisse Art, aber auch gefährlich, denn unberührte Natur ist dem Menschen immer feindlich gesinnt.
Sie dann eben zurückschlägt, ne?
Richtig.
Zum Beispiel. Oder wenn der Mensch manipuliert, ne? Also das ist natürlich kein Climate-Fiction-Thema, aber Crichton, ne? Crichton, Jurassic Park, würde mir auch noch einfallen. Aber war mir schon klar.
Crichton hat auch tatsächlich Climate-Fiction-Bücher geschrieben.
Aber ich glaube, da gab es den Begriff noch nicht.
Ne? Vermutlich nicht.
Ja. Und es war mir natürlich klar, dass du ihn wieder kennst, du alte Trendotter. Ja? Also es ist, du sagtest Gattung, es ist nicht einfach ein Genre, es ist eine Sammelströmung, habe ich jetzt heute gelesen. Gelernt. Das reicht also von den erwähnten Science-Fiction-Romanen bis hin zu sogar Gedichten. Und wo ich das oder von wem ich das erfahren habe, das ist Martin Zehringer, der hat das erste internationale Literaturfestival zum Thema Climate Fiction ins Leben gerufen, das in Berlin bzw. jetzt eben überwiegend digital stattfindet. Und er hat mir erstmal erklärt, wie er diesen Begriff definiert, Climate Fiction.
Klimaliteratur oder Climate Fiction. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Klimaliteratur, da würde ich jetzt zum Beispiel auch wissenschaftliche Literatur dazu zählen, die sich mit dem Klima beschäftigt. Climate Fiction, das ist dezidiert Literatur, das sind Erzählungen, aber das ist auch Lyrik. Also alles, was sich fiktional mehr oder weniger mit dem Thema auseinandersetzt. Man sagt auch Klimaprosa, Klimanarrative, aber der Begriff Climate Fiction, der hat sich im anglophonen Raum durchgesetzt. Da wird auch schon geforscht, da gibt es schon Doktoranden, die Dissertationen schreiben. Es ist Thema in den Schulen und es gibt natürlich jede Menge Autoren, die Climate Fiction schreiben.
Ist damit denn immer auch gemeint Literatur oder Fiktion über den Klimawandel?
Es ist ursprünglich, würde ich sagen, schon so gewesen, dass der Klimawandel oder ich sage immer eher Klimakrise oder Erderhitzung oder auch Erdüberhitzung, um es immer ein bisschen zu steigern, damit es sich nicht so harmlos anhört. Klimawandel hört sich so ein bisschen harmlos an, ja, da wandelt sich was, aber es handelt sich ja tatsächlich um dramatische Dinge. Und die werden in der Literatur auf unterschiedliche Art und Weisen bearbeitet. Die Science Fiction zum Beispiel, die ist schon lange dran. Da ist es ja logisch, wenn man als Science-Fiction-Autor Nahzukunftsromane schreibt oder Zukunftsromane und von Fakten ausgeht, was die Science-Fiction ja oft tut, dass man dann mit den Gegebenheiten der Zukunft arbeiten muss. Und dann erscheint natürlich im Setting automatisch der Klimawandel.
Wo liegen denn da rein zeitlich gesehen die Wurzeln? Beginnt das schon zur Zeit des Club of Rome, also 70er Jahre, die ja damals zum ersten Mal breit berichtet haben über die Folgen unseres Lebensstils für den Planeten oder später?
Oh nein, ich glaube, das hat denn keine direkten Zusammenhänge. Also wenn man jetzt den Begriff Climate Fiction untersucht, dann hat man eigentlich ein sehr weites Spektrum. Und ich fange sogar bei Alfred Döblin an. Da gibt es, vor 100 Jahren, ja, hat er diesen Experimentalroman geschrieben. Da wird gegen Ende hin Grönland enteist, damit die Menschheit mehr Siedlungsraum hat. Und die Enteisung findet statt, indem die Energie von Island transportiert wird. Und das ist für mich ja auch schon so eine erste Form von menschengemachten Klimawandel. Natürlich ist das nicht Climate Fiction. Oder auch die Ökopoesie der 70er, 80er Jahre hier in unserem Sprachkreis, das ist auch nicht Climate Fiction. Ich glaube, Climate Fiction fängt in den Staaten an mit solchen Autoren wie T.C. Boyle, der im Jahr 1990, glaube ich, schon seinen Freund der Erde geschrieben hat. Und da wird beschrieben, wie eine militante Gang oder wie ein Mensch, der früher Ökoaktivist war, sich daran erinnert, was damals alles schiefgelaufen ist. Das ist praktisch schon so einer der wichtigen Climate-Fiction-Romane. Und wenn man dann weitergeht in die Forschung, dann kriegt man eine ganze Reihe von anglophonen Climate-Fiction-Romanen. Und eigentlich ist Climate-Fiction auch schon eine anglophone Angelegenheit. Jetzt haben wir geguckt, in unserem Festival, gibt es denn auch in Europa Climate-Fiction? Und ja, da haben wir dann doch schon einiges entdeckt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, wir haben dann in Dänemark zum Beispiel interessante Autoren gefunden, einen Ökodichter, der heißt Ørntoft. Der ist wirklich als Ökodichter bekannt in Dänemark und er hat jetzt einen Roman geschrieben über einen Ökodichter, der Theis heißt. Und dieser Ökodichter geht so langsam vor die Hunde und am Schluss landet er in Portugal und wird so mit diesen Bränden konfrontiert, die ja schon eine Auswirkung sind vom Klimawandel, würde ich sagen. Oder es gibt Siri Raunbar, Hjelm Jakobsen heißt sie, die Autorin, die hat eine kleine Erzählung geschrieben über zwei Weltmeere, das Mittelmeer und den Atlantik, die sich verschwören gegen die Menschheit. Und sie schreibt sich dann Briefe, das wird als Briefwechsel transportiert und in diesen Briefen geht es darum, wie man jetzt dafür sorgen kann, dass die Erde wieder in den ursprünglichen Zustand, der gut war, zurückkommt und das heißt alles unter Wasser. Wir haben versucht, also wir sind auch nach wie vor daran interessiert, so eine Art globales Lagebild der Klimakrise aus der Sicht der Klimakulturen herzustellen. Und in den Klimakulturen sind natürlich bei uns vor allem auch Literatur und Film aktiv.
Welche Wirkmacht hat diese Literaturströmung, die ja sich über mehrere Genres, wie Sie gerade erklärt haben, hinweg erstreckt, auch dahingehend, dass sie Menschen tatsächlich wachrüttelt, diese Klimakatastrophe als das zu sehen, was sie ist?
Ich glaube durchaus an eine Wirkmacht, aber es ist eine Zeitfrage, ja. Ich glaube, es ist eine kulturelle Wirkmacht. Das ist anders als die Medien zum Beispiel, die ja relativ schnell wirken, aber auch wieder relativ schnell vergessen lassen. Und die kulturelle Vermittlung oder Vertiefung in Vermittlung dieses Themas, die dauert ein bisschen an. Und ich denke, wenn im Individuum das lesende Individuum das Thema ankommen kann, dann besteht schon die Chance, dass man die Angst verliert davor. Das war ursprünglich mal, glaube ich, in Deutschland sehr verbreitet, dass man damit nichts zu tun haben will. Wenn man die Angst aber dann verloren hat vor dem Thema und sich mal ein bisschen mit den Sachfragen auseinandersetzt, aber auch mit den Fiktionen, wie wird denn unsere Gesellschaft aussehen, und sich dann Gedanken machen kann darüber und auch sieht, wie andere die Entwicklung vielleicht sehen, richtig sehen oder nicht richtig, dann denke ich schon, hat Literatur in dem Fall eine Wirkmacht. Aber ich glaube nicht jetzt unbedingt an die direkte Intervention.
Martin Zähringer, herzlichen Dank für dieses Korso-Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsesser und
Raphael Smarzoch. Sie können uns hören bei Spotify oder dort, wo es überall Podcasts gibt, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder
bei uns auf der Homepage www.deutschlandfunk.de/Corso.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.